Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk mit Sven Freger.
Der Verfassungsschutz geht davon aus, dass es knapp 11.000 Menschen gibt in etwa, die in Deutschland zu dem gehört, was man Salafistenbewegung nennt. Eine Bewegung, zu der, das weiß man, der Zugang nicht ganz so einfach ist. Deshalb braucht es auch Menschen, damit man von der Bewegung ein bisschen was versteht, die diesen Zugang haben. Nina, lass uns mal so anfangen, weil du zu diesen Menschen gehörst, die einen gewissen Zugang haben. Stell dir vor, der Verfassungsschutz würde sich an dich wenden und dir einen Job anbieten. Würdest du den annehmen?
Nein.
Weil?
Ich ganz zufrieden in der Wissenschaft bin.
Warum ist Wissenschaft besser als Verfassungsschutz mit Bezug auf, wenn ich Salafisten verstehen will?
Also von besser würde ich nicht sprechen. Ich glaube, das ist eine persönliche Entscheidung. Und für mich ist die Wissenschaft ein Ort, an dem ich alle Facetten des Phänomens betrachten kann oder darf. Während das beim Verfassungsschutz natürlich aufgrund der beruflichen Ausrichtung doch eher eine gewisse Spezifizierung auf gewaltaffine Strukturen mit sich bringt.
Du bist von Hause aus Religionswissenschaftlerin?
Genau.
Momentan an der Uni in Rostock und du hast gerade eine sehr große Arbeit vorgelegt. Das ist deine DIS, die heißt die gegenwärtige salafistische Szene in Deutschland. Und du hast dafür mit mehr als 100 Salafisten gesprochen.
Genau, also ich habe insgesamt für das deutsche Sample 105 Interviews geführt mit Predigern und Anhängern aus verschiedenen Gruppen und konnte die aber nicht alle diskutieren innerhalb der Dissertation, sondern habe da eben im Rahmen der qualitativen Sozialstudie auch eine kleine Selektion vorgenommen.
Wie viele sind hinterher mit drin?
Es sind jetzt letztlich 38 und zwar exemplarisch für die Gruppen, die besonders bedeutsam waren, also zum Beispiel Milate Ibrahim, die ja mittlerweile auch aufgelöst wurde und eben auch für manche Prediger, die ich anonymisiert habe, die aber zentrale Rollen innerhalb des deutschen Salafismus spielen.
Über deine Arbeit, wie du Kontakt aufgebaut hast, was genau du erforscht hast und über den Salafismus in Deutschland reden wir heute Abend. Schön, dass du da bist.
Danke.
Deutschlandfunk Nova.
Nina Käsehage ist zu Gast. Du bist momentan Religionswissenschaftlerin an der Uni in Rostock. Wer dich noch nicht kennt, du bist in den vergangenen Jahren immer mal wieder in Interviews auch zum Thema Salafismus aufgetaucht. Der wird dich jetzt kennenlernen, denn wir haben uns für dich auch drei großartige, rein fiktionale Aktivitäten ausgedacht, von denen du dir eine aussuchen darfst. Wir gucken mal, ob wir was getroffen haben, was dich fasziniert. Hier steht, hallo, hier kommen drei mögliche Aktivitäten für und mit Nina Käsehage. Erste, ganz pragmatisch, Kneipentour durchs Bermuda-Dreieck. Das spielt auf deine Heimat an. Das weiß selbst ich. Wer das nicht weiß, das Bermuda-Dreieck ist eine Club- und Kneipenviertel in Bochum in der Nähe des Hauptbahnhofs, wenn ich das richtig zusammenkriege. Und du kommst aus dem Ruhrgebiet.
Soll ich da schon drauf antworten?
Kannst du,
ich
ja,
dachte, aber es kommen noch zwei andere.
Du darfst gerne schon drauf reagieren.
Also enttäuschenderweise muss ich sagen, dass ich niemals selber im Bermuda-Dreieck war.
Wie kann das denn sein, als Bochumerin?
Nee, ich bin Duisburgerin. Oh. Ich habe nur in Bochum studiert.
Aber selbst dann in der Unizeit.
Ein Fauxpas in der Recherche. und wenn, dann war ich eher im Zwischenfall. Das ist so ein Wave-Laden gewesen in Bochum.
Warum nicht Bermuda-Dreieck? Weil da alle hin sind?
Weil ich einen anderen Musikgeschmack habe, glaube ich.
Zweite Möglichkeit, Reise nach Saudi-Arabien.
Auch interessant.
Schon mal gemacht?
Bislang noch nicht, nein. Aber ich würde gerne die Hatsch machen, deswegen, ich finde es etwas diskriminierend, falls Menschen, Autoritäten aus Saudi-Arabien zuhören, dass man das nur machen darf, wenn man auch Muslima ist. Ich würde es auch gerne so einmal machen, wenn ich darf.
Was bist du konfessionell? Magst du das sagen?
Da möchte ich mich nicht zu äußern, weil ich da auch nicht drauf reduziert werden möchte. Ich möchte weiterhin nur als Wissenschaftlerin wahrgenommen werden.
Das heißt aber, sowas wie Hatsch würde dich vom Erlebnis her einfach reizen, das einmal richtig mitzumachen.
Ja, absolut. Also warum bin ich Religionswissenschaftlerin geworden? Natürlich, weil ich gerne auch die Innenperspektiven einmal selber erleben möchte. Das sehen andere Kolleginnen vielleicht anders. Ich persönlich würde das aber gerne mal probieren.
Dritte Möglichkeit, wahrscheinlich schon gemacht, vermute ich. Interview mit Pierre Vogel steht hier. Schon mal getroffen?
Das könnte durchaus im Rahmen des Möglichen gewesen sein.
Ganz einen persönlichen Eindruck formulieren? Er hat ja eine ganz interessante Biografie, war ja Boxer, glaube ich, wenn ich das richtig auf die Kette kriege, ist dann eben zum Islam konvertiert und gilt ja so ein bisschen als, irgendwo habe ich mal so eine Formulierung gelesen, immer auf der Grenze des Strafrechts tänzelnder Prediger.
Sofern ich mit einem solchen Protagonisten gesprochen haben sollte. Und wir beachten hier den
absoluten Konjunktiv.
Mit Absicht gewählten Konjunktiv, da ich ja aus Anonymitätswahrungsgründen die Prediger natürlich anonymisiere, zu ihrem und meinem Schutz, würde ich sagen, dass er schon eine recht schillernde Persönlichkeit aufweist, ja.
Gewisses Charisma.
Ja, natürlich. Also ich glaube, er kann sich sehr gut selber in Szene setzen. Man darf vielleicht auch nicht unterschätzen, nach dem, was sich möglicherweise also auch aus YouTube-Videos und so weiter ergeben könnte, dass er schon über ein gewisses islamisches Wissen verfügt. Und diese Komponente sollte man ihm auch nicht absprechen.
Wenn du dich für eins entscheiden müsstest, Kneipentour durchs Bermuda-Dreieck als Nachholaktivität quasi, Saudi-Arabien oder Interview mit Pierre Vogel?
Dann würde ich gerne nach Saudi-Arabien fahren.
Nina Käsehage ist zu Gast. Du hast gerade deine Dissertation vorgelegt, die den Titel hat, die gegenwärtige salafistische Szene in Deutschland. Du hast darin unter anderem erforscht, wie Menschen zu Salafisten werden. Du hast dich mit ihnen getroffen, du hast mit ihnen gesprochen. Hast du irgendwann mal eine, allgemein gefragt, unangenehme Situation erlebt, wo du selbst dein Projekt nochmal in Frage gestellt hast?
Ja, es gab die ein oder andere Situation, die nicht ganz so schön war, aber das hat mich nicht an meinem Projekt zweifeln lassen, sondern vielleicht eher an der nicht vorhandenen Supervision von Forschern, die sich möglicherweise in Situationen begeben, die vielleicht zu problematischen Situationen im Sinne von Gewaltanwendung führen könnten.
Kannst du eine Idee davon geben, was du erlebt hast?
Also es ging ja bereits durch die Medien, dass ich dort einige körperliche Übergriffe erlitten habe, insbesondere in Frankreich und in Belgien. Aber das steht nicht im Zentrum meiner Forschung, sondern da stehen tatsächlich die Menschen, da steht die religionswissenschaftliche Sichtweise, da steht ein großer Teil auch an Präventions- und Handlungsempfehlungen, die mir persönlich sehr wichtig sind, die ich daraus ableite, was ich eben durch diese wirklich glücklicherweise erlangten und ermöglichten Inneneinsichten in die Szene generieren konnte. Und alles andere ist etwas, das man zu einem anderen Zeitpunkt auf einer anderen Ebene auch thematisieren muss, denn ich bin nicht die Einzige, die Gewalt erfahren hat im Feld. Ich glaube, dass wir einen größeren Schutz für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erreichen müssen, denen solche schlimmen Dinge passiert sind.
Wenn jemand das nicht mitgekriegt hat, was bereits durch die Medien gegangen ist, was ist dir passiert?
Nun, ich bin zum Beispiel in einer Moschee verprügelt worden. Und dergleichen mehr, aber dass ich nicht ins Detail gehen möchte.
Aber es wäre ja legitim zu sagen, also du bist ja auch Mensch insgesamt, da rauszugehen und zu sagen, hey, bei allem Interesse für das Thema und auch bei aller Relevanz, die ich da wissenschaftlich sehe, das ist mir too much ab einem gewissen Punkt. Um mich selbst zu schützen, gehe ich da raus. Das wäre für dich aber kein gangbarer Weg gewesen.
Diese Frage muss, glaube ich, jeder für sich selber entscheiden. Also als ich dann später viele, gerade auch junge Studentinnen hatte, Studenten, die dann direkt in die dschihadistische Szene eintauchen und Feldforschung betreiben wollten und dort also Interviews führen wollten und mich um Rat gefragt haben, habe ich dann immer wie so eine Clique, wenn man so will, gesagt, oh, macht das nicht, gebt mir eure Telefonnummer und seid bitte vorsichtig. Und natürlich in solchen persönlichen Gesprächen weit abseits von medialer Aufmerksamkeit kann man dann auch einige Details vertraulich vielleicht thematisieren, um zu verdeutlichen, was dort passieren kann, was sehr schlimm ist, was traumatisierend ist, wo sich vermutlich manche Leute nicht von erholen würden. Und habe sehr versucht, eben darauf zu achten, dass ihnen so etwas Schlimmes nicht passiert. Man möchte so etwas nicht, niemand sollte so etwas zustoßen. Aber umso besser, dass ich in Deutschland eben all diese Gewalterfahrungen nicht hatte. Und das ist auch Thema der Dissertation, über die wir ja heute sprechen möchten.
Wenn du einmal von dem Einzelfall jetzt weggehst und sagst, was war dein, wenn man das formulieren kann, grundsätzliches Erkenntnisinteresse in den Interviews? Also wie sind die abgelaufen und was wolltest du wissen?
Also ich hatte oder habe Leitfragen, die ich allen Protagonisten gestellt habe, sowohl den Predigern als auch den Anhängern, Anhängerinnen. Und um eine gewisse Vergleichbarkeit auch in Bezug auf religiöse Wahrnehmung, Fremdwahrnehmung, möglicherweise auch einen Auftrag im Sinne von gesellschaftlicher Veränderung, eine Eigenpositionierung, eine Wahrnehmung der eigenen Sexualität, des Genderverständnisses, Familie und so weiter und so fort, aber mit dem Schwerpunkt schon natürlich auf einer religiösen Wahrnehmung, weil ich das als Religionswissenschaftlerin vielleicht am alleradäquatesten auf mich bezogen erklären könnte. Oder
aber geht es dir vor allen Dingen dann darum zu sagen, okay, ich gucke mir den Salafismus an und versuche den erstmal als Gesamtkonstrukt zu beschreiben, deshalb muss ich gucken, wie handeln Personen, wie denken Personen, oder geht es dir um die Frage stärker, also wie wird jemand zum Salafisten? Das wären ja zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja, also beides ist für mich interessant. Es war auch ein großer Teil eben an biografischen narrativen Interviews. Das heißt, mir ist es sehr wichtig zu sehen, woher kommen die Leute und aus welchen Gründen gehen sie in welche spezifischen salafistischen Sphären. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, weil wenn wir zu der ersten Frage zurückkehren, den Salafismus als Gesamtkonstrukt zu betrachten, dekonstruiert das ja vielfach auch sogenannte Vorurteile in Bezug auf die Bewegung ist homogen. Mir war das von Anfang an bewusst, dass das nicht sein kann.
Es gibt nicht den einen.
Genau, dass es eine heterogene Bewegung ist. Das leitete ich allein schon deshalb ab, weil ich ja vorher eine sogenannte Konversionsstudie mit in Deutschland konvertierten jungen Menschen durchgeführt hatte. Da traf ich eben auf den Typ 2, der sich dem Salafismus in Deutschland zugewandt hatte.
Das heißt Menschen, die zum Islam konvertiert und sich dann noch radikalisiert haben.
Wenn man es so will, von der Außenperspektive vielleicht, ja.
Ja, das wird sich innen immer anders anfühlen.
Ja, natürlich, aber wir sind als Wissenschaftler ja schon darum bemüht, auch eine gewisse Sprache zu verwenden, die möglichst wenig vorurteilsbehaftet ist oder eben Menschen da vielleicht auch vor den Kopf stößt.
Ging das gut in den Interviews?
Diesem Bereich habe ich in der Dissertation auch noch mal ein extra Teilkapitel, wenn man so will, gewidmet, um das verständlich zu machen, weil ich diese Fragen sehr, sehr häufig gestellt bekomme. Natürlich, weil man von außen ja erstmal den Eindruck hat, dass die Szene undurchdringbar ist oder dass man keinen guten Zugang bekommt.
Ja, oder weil es die Vorurteile gibt, kriegt man keine ehrlichen Antworten, weil die Leute sich nicht öffnen, weil die Sorge haben. Das war eher mein Gedanke gerade.
Ja, und das ist auch korrekt. Also es ist tatsächlich so, dass ich durch die Konversionsstudie eben schon namhafte Prediger kennenlernen durfte in Deutschland, die von meiner Herangehensweise, also um ein Beispiel zu nennen, es ist so, dass ich die Transkription der Interviews, soweit das möglich war, meinen Gesprächspartnerinnen und Partnern immer zugesandt habe, sofern ich etwas falsch vielleicht transkribiert oder auch verstanden haben sollte. Es ging jetzt nicht darum, ihnen zu sagen, also ihr schreibt jetzt die Interviews, sondern oder dass ich für sie dauer, also Einladung zum Islam betreibe, sondern es geht einfach darum, ehrlich und authentisch aufzutreten, mit offenen Karten zu spielen. Und da war also die überwältigende Rückmeldung, dass sie das alles so auch in der Form sehen, auch meine kritischen Anmerkungen und all das. Und sich aber nicht diskriminiert fühlten oder missverstanden und dergleichen mehr.
Oder auch nicht von oben herab behandelt, weil ja. Sie das Gefühl haben, es kommen mir erstmal Vorurteile entgegen.
Ja, ganz genau. Also das liegt aber auch an unserer Profession. Die Religionswissenschaft selber geht offenen Herzens, wenn man so will, und offenen Geistes durch die Welt, schaut sich Religion, neue religiöse Bewegungen und dergleichen mehr an, mit einer Außenperspektive, aber auch im großen Verständnis für das Erkennen innenperspektivischer Motivlagen.
Das würde ja wahrscheinlich viele Wissenschaftsbereiche für sich in Anspruch nehmen. Das Ding ist ja, dass Wissenschaft auch immer noch von Personen gemacht wird, die handeln. Also was nutzt mir sozusagen der systematische Anspruch, wenn ich aber von meinem eigenen persönlichen Mindset her Vorurteile mit mir bringe? Also der Anspruch ist ja immer das eine, ob das dann in der Realität für alle so gilt, ist ja immer noch mal was anderes.
Ja, das könnte man meinen, aber bei der Religionswissenschaft ist es eben so, dass wir von Anfang an, also quasi ab dem ersten Semester, in verschiedene andere Studienbereiche gehen müssen. Also beispielsweise, wenn wir etwas zum Judentum machen, gehen wir zur Judaistik. Machen wir etwas zum Islam, gehen wir zur Islamwissenschaft und so weiter. Das heißt, wir müssen immer als Mediatoren in der Lage sein, uns in andere Sichtweisen hineinzuversetzen und können uns nicht darauf ausruhen, in Anführungsstrichen, nur zu sagen, ach, wir gucken nur von der islamwissenschaftlichen Seite drauf oder der politikwissenschaftlichen Seite. Das bedeutet, dass wir uns ab dem ersten Semester ständig stets selber kontrollieren müssen und gucken müssen, dass wir auch wirklich in den Duktus des Faches oder des Gegenübers uns versetzen können. Also das unterscheidet uns, glaube ich, wirklich systematisch grundlegend von ganz vielen anderen Fachbereichen.
Das heißt, wirklich der echte Perspektivwechsel, der möglich ist.
Das ist unsere wissenschaftliche Sozialisation. Und dann, da gebe ich dir recht, ist es natürlich auch eine persönliche Frage, auf wen man da trifft als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler.
Kannst du einmal versuchen zu erläutern, wie du mit deiner Rolle als Forscherin umgegangen bist? Ich meine damit sowas wie, du kommst zu Menschen, die vielleicht auch als Prediger in der Öffentlichkeit stehen. Da gibt es gewisse Annahmen über diese Menschen. Und dann kommst du als Forscherin, musst dich auf der einen Seite distanziert, sauber, wissenschaftlich damit auseinandersetzen. Auf der anderen Seite kommst du als Mensch dahin, der auch nicht frei von Meinungen, Vorurteilen, auch von den Situationen ist, die dann da passieren. Also wie bist du damit für dich umgegangen?
Also das ist schon ein gewisser Spagat, den man vollziehen muss, insbesondere dann, wenn man mit Menschen zu tun hat und nicht nur im Elfenbeinturm sitzt der Wissenschaft. Grundsätzlich betrachte ich es schon als absoluten Vertrauensbeweis, wenn ich als Fremde zu einer Person komme, mit der ich vorher ein paar Mal gemailt habe oder telefoniert oder wir uns sonst wie kennengelernt haben und dann darum bitte, dass mir persönliche Dinge innerhalb oder außerhalb der eigenen Biografie der Respondenten geschildert wird. So, und diese Dinge sind mir sehr unter die Haut gegangen. Also ich bekomme jetzt schon die Gänsehaut, wenn ich an manche Schilderungen nochmal rückblickend
denke. Weil
das
Vertrauen dir gegenüber dann so groß ist oder weil die Ereignisse, die geschildert werden, dann doch so dramatisch sind?
Also beides, um ehrlich zu sein, beides. Und
kannst du mal einen Einblick geben? Also was haben wir, was du vielleicht auch wissenschaftlich schilderst, ohne, ne, aber dass man einen Eindruck davon kriegt, was wurde dir geschildert?
Ja, also was mich sehr berührt hat, eben als Mensch auch sehr berührt hat und wo ich dann natürlich verpflichtet dazu bin, als Wissenschaftlerin das so gut es geht, analytisch aufzuarbeiten, um die Gewissenschaftlichkeit eben auch entsprechend abbilden zu können, ist der überwiegend zu verzeichnende sexuelle oder häusliche Missbrauch bei den jungen Frauen und Mädchen. Der mir also nicht unbedingt beim ersten Interview, manchmal habe ich ja auch 2, 3 Interviews mit einer derselben Person geführt, weil dann einfach Interviews mittendrin abgebrochen wurden. Ich wusste ehrlich gesagt mitunter auch nicht warum. Also ich sprach dann die Familie an und plötzlich brachen die Mädchen in Tränen aus und ich konnte mir das gar nicht so erklären. Oder man sprach irgendwie über Beziehungsvorstellungen oder Sexualität und dann sind ähnliche Dinge passiert und nach und nach haben sich dann die jungen Leute mir gegenüber sehr, sehr stark auch geöffnet und was macht man, wenn man hört, dass jemand seit dem 7. Lebensjahr vom Vater sexuell missbraucht wird? Also ich bin ein Mensch, der das absolut abstoßend findet, der das furchtbar findet und ganz schlimm findet und natürlich nimmt mich das in dem Moment auch mit und ich versuche da auch die richtigen Worte zu finden. Ob mir das gelungen ist, das kann ich nicht beurteilen.
Das ist eine krasse Doppelrolle. Ne? Auf der einen Seite ist man schockiert und möchte auch Empathie und Hilfe anbieten.
Genau.
Und auf der anderen Seite gibt es, sagen wir mal, das legitime Forschungsinteresse, wo man sagt, naja, wenn wir dadurch etwas verstehen, was wir bislang nicht verstanden haben, ist auch das etwas wert. Also es ist ja so eine klassische Doppelrolle und du sitzt in dem Moment und musst es beides unter einen Hut kriegen.
Ja, genau. Also das ist ein sehr, sehr schwieriger Aspekt, den ich dann versucht habe, auch dadurch noch einmal in der Dissertation zu verdeutlichen, indem ich auf der einen Seite die analytische, klar strukturierte wissenschaftliche Aufarbeitung habe und dann mich dazu entschlossen habe, weil ich eine große Verfechterin der engagierten Religionswissenschaft bin. Es ist ein, wenn man so will, Teilbereich unserer Disziplin, der eben sagt, man geht raus ins Feld, man kann aber ab irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr nicht involviert sein, was nicht heißt, dass man nicht trotzdem strukturiert das Ganze darstellen kann. Aber aufgrund der Tatsache, dass man, wie jetzt vielleicht in meinem Fall, so große Einblicke gewinnen durfte, was nicht alltäglich ist und was man wertschätzen muss, auch als Wissenschaftlerin, dass man dann durchaus in der Lage ist, da vielleicht auch irgendwo eine Handlungsempfehlung daraus abzuleiten oder zu sagen, ich als Verfasserin konnte mich dieses und jenes Eindrucks nicht erwehren, der vielleicht im ersten Moment nicht analytisch genug wirkt, der aber doch, wie ich finde, sehr sinnvoll ist.
Das heißt, du lässt einen Eindruck auf die Gefühlswelt im Zweifelsfall auch zu.
Absolut, ja. Also ich halte es für wichtig, diese Arbeit werden ja vielleicht nicht nur Wissenschaftler lesen, sondern zum Beispiel auch alarmierte Mütter. deren Kinder sich einer spezifischen Gruppe X angeschlossen haben oder einem spezifischen Prediger. Oder sie erkennen spezifische Muster, wie man Frauen islamisch heiratet, um dann trotzdem noch alle möglichen Freiheiten für sich selber zu haben und die Frau möglicherweise nach kurzer Zeit dann mit dem Kind sitzen lässt, ohne irgendwelche Absicherung. Und ich glaube schon, dass das unsere Pflicht ist als aufgeklärte Wissenschaftler, dass wenn wir diese Chance haben, das zu, ich sage es jetzt mal deutlich, zu demaskieren, andere Wissenschaftler würden das vielleicht auch anders ausdrücken wollen, aber ich finde diese Wortwahl sehr treffend, dann sollten wir das tun. Wenn es Kolleginnen und Kollegen gibt, die das nicht so machen möchten, das ist auch in Ordnung. Wir haben einen Wissenschaftsdiskurs. Für mich persönlich...
Nein, für dich würde die rein objektiv distanzierte Betrachtung wäre nicht das, was dir sinnvoll erscheinen würde.
Grundsätzlich schon, aber eben in den gebotenen Teilbereichen, die ich auch sehr deutlich gemacht habe, indem ich jeweils in der Dissertation dann immer ein Stück weit davon abgerückt bin, von dem Analyseteil und das vorher auch schon geschildert habe, dass ich einen Teil der Außenperspektive schildern werde. Also ich habe es sehr, sehr deutlich gemacht, dass das abgetrennt ist von dem Analyseteil, eben aufgrund der Tatsache, dass ich denke, dass das im Rahmen der engagierten Religionswissenschaft notwendig ist und die bisherigen Rückmeldungen, insbesondere aus Jugendschutzbereichen, von Eltern auch, die die Arbeit gelesen haben, die nicht aus dem Wissenschaftskontext sind, sind wirklich, ehrlich gesagt, überwältigend gewesen, dass sie das so gut fanden, dass sie auch einmal einen Einblick bekommen haben und Punkte sich für sie erklärt haben, die ihnen vorher niemand erklären konnte.
Von außen sagt man immer, Salafismus ist sehr radikalisiert, ne? Also wird auch die Nähe zum Terror ganz klar hergestellt. Wenn du den Salafismus in Deutschland beschreiben müsstest, trifft es das?
Oh, schwierige Frage. Also das ist eigentlich auch eine zeitbezogene Frage. Ganz am Anfang 2012, als ich mit der Forschung anfing, hätte ich das klar verneint. Bis 2015, wo ich also aus Frankreich und Belgien wiederkam und ganz entsetzt war. Ich ging zu Tagungen, sicherheitsbehördlichen Tagungen und sagte, meine Güte, Leute, wir müssen unbedingt was machen, dass es nicht so wird wie in Frankreich und in Belgien, denn dort sehe ich nur, oder also nicht ausschließlich, aber hauptsächlich dschihadistisch-militante, richtig schlimm aggressive Strukturen. Und da dachte ich, es ist quasi ein Mekka in Deutschland noch immer, also sind wir mehr auf puristischer Ebene orientiert. Dann irgendwann kam es zu der sogenannten Hooliganisierung der Szene, die ich ja auch in der Dissertation in der geschichtlichen Aufarbeitung des Salafismus in Deutschland versuche, so ein bisschen zu skizzieren. Das heißt, wir haben so einen Wandel von Puristen, die das Wissen verbreiten möchten, die Quietisten sind, die sich nicht politisch beteiligen wollen, hin zu einem Tarnflecken-Outfit bei bestimmten, also rein äußerlich schon alleine, weg von der Jalabia hin zu einem Tarnflecken-Outfit bei den Veranstaltungen. Journalisten, ich weiß nicht, ob du das in Erinnerung hast, ein WDR-Kollege von dir, ein Journalist, ist ja mal von Sabri Ben Abda auch ganz schlimm angegangen worden, weil er jüdischen Glaubens ist. Und also das hat alles die puristischen Salafisten und insbesondere dort die Prediger dazu aufgebracht, zu sagen, wir distanzieren uns von den dschihadistischen Kollegen und auch den Anhängern.
Hältst du das für glaubwürdig?
Ja, absolut. Und ich finde es eine Katastrophe, dass darüber nicht mehr berichtet wird. Also es ist innerhalb der Szene so, dass sie sehr gespalten ist, obwohl sie eigentlich keine Fitna, die sogenannte Spaltung innerhalb der Gruppe haben wollen. Aber alleine als ich Vogel zum Beispiel der Lease-Aktion anschloss, haben sich die Puristen von ihm distanziert, weil für sie klar war, dass er sich dann mit politischen und dschihadistischen Akteuren einlässt, was für sie nicht in Frage kommen würde. Also Hasan Dabak beispielsweise aus der Ar-Rahman-Moschee in Dresden hat gesagt, das ist etwas, damit möchte ich nichts zu tun haben. Abu Jibril hat sich zurückgezogen. Ganz viele puristische Prediger haben sehr, sehr viel auch gegen den militanten Dschihad gepredigt und niemand hat es ihnen gedankt.
Also das heißt aber, die Szene ist sehr viel differenzierter, als wir glauben.
Ja.
Wenn wir sagen, der Verfassungsschutz hat, glaube ich, die letzte Zahl, die rausgegeben haben, sind, glaube ich, 10.800. Sie gehen davon aus, dass das ungefähr die Zahl ist von allen Salafisten in Deutschland. Das ist aus Dezember 2017, diese Zahl. Das heißt aber, darunter differenziert es sich nochmal. Es gibt einen militanten Bereich, es gibt einen Bereich, der sich davon distanziert. Den würdest du vielleicht eher beschreiben als... Naja, als Religionsrichtung, die halt versucht, nach der Überlieferung der Altvorderen stärker zu leben, also wirklich als theologische Ausrichtung, oder wie würdest du es differenzieren?
Ich glaube, man muss mehrere Ebenen aufmachen. Also grundsätzlich teile ich die Szene ja in Puristen, Politische und Dschihadisten.
Sag kurz einen Satz dazu, dass wir dir folgen können.
Ja, das heißt, wir haben Puristen in der Szene, die die Mehrheit in Deutschland darstellen. Zwei Drittel, um genau zu sein. Die sagen, die beste Politik ist es, sich nicht an der Politik zu beteiligen und durch ihre Lehren erwirken möchten, dass man sich den wahren Lehren des Islams zuwendet.
Okay.
Dann haben wir die Politischen, die wir zum Beispiel bei der mittlerweile ja verbotenen Lease-Aktion antreffen könnten, die etwas aktiv umsetzen.
Die sind auch sichtbarer damit.
Könnte man so
ja,
sagen.
Ja, aus dem Selbstverständnis. Ich meine, wenn ich was verändern will, gehe ich an die Öffentlichkeit und bin wahrscheinlich auch ein Stück sichtbarer.
Ja, wobei die Puristen auch bei YouTube öffentlich sichtbar
ja, okay,
sind.
Okay, verstehe. Ja, okay.
Sie haben eine andere Art vorzugehen.
Ja.
Und dann haben wir noch die Dschihadisten. Und die Dschihadisten, das wäre zum Beispiel der ehemalige Gangster-Rapper Desodok zu benennen, die sind der Ansicht, Dawah schön und gut, also sprich Einladung zum Islam, alles in Ordnung. Aber eigentlich sollten wir versuchen, auch notfalls und oder, also es gibt verschiedene Formen des Dschihads, der muss nicht immer gewaltbereit sein, der kann
aber
auch kognitiv sein.
Aber es ist
sein.
Möglich.
Es ist möglich, gewaltsam eine Umgebung zu verändern. Also man sagt, wir leben in der Jahiliya, also sprich in einer Zeit des Unglaubens, des Kiffer. Und die Demokratie ist ein Götze und sie ist etwas Menschengemachtes und wir möchten aber die Scharia und zwar auch erbstraf- und familienrechtlich umgesetzt wissen.
Nochmal eine Größenordnung, wenn du die drei Gruppen nimmst, ist das ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel?
Nein, also wenn ich nur die kleine Zahl der Dschihadisten, deren Zahlen ich gleich vielleicht nochmal benennen würde oder wollte, thematisiere, dann sieht die Öffentlichkeit, oh Gott, alle Salafisten sind Dschihadisten, weil ich ja nur immer über dschihadistische Salafisten spreche.
Also im Klartext, sie sind deutlich überrepräsentiert und es ist ein falsches Bild.
Ja, und warum macht man das? Weil natürlich, fairerweise muss man das auch sagen, aus einem Anschlag nur eines einzigen Dschihadisten natürlich verheerende Ausmaße und Angstzustände und so weiter erwachsen können. Und um die Zahl nochmal zu konkretisieren, es ist interessant, dass solche Behörden dann immer Zahlen haben. Ich würde gerne wissen, wie sie diese Zahlen auch finden oder festlegen. Diese Erklärungen haben wir bislang noch nicht bekommen. In der Wissenschaft dürfte man nicht so argumentieren. Wenn wir von 10.100 Salafisten in Deutschland ausgehen sollten, dann ist es bislang so, zumindest nach meiner bisherigen Erfahrung, dass wir ca. 2/3 bei den Puristen ansiedeln. 1/3 politische und Dschihadisten. Und davon müssen wir aber noch einmal unterscheiden, wer ist denn jetzt ein kognitiver und ein gewaltbereiter Dschihadist? Und das wäre nochmal eine verschwindend kleinere Zahl. Also da gibt
es Klartext, die Zahl ist total gering, aber es sind natürlich die am sichtbarsten und damit erzeugt sich dieses klassische Bias, was man hat. Man nimmt die wahr und glaubt dann, das sind alle.
Exakt.
Kannst du den Punkt für dich benennen, an dem du irgendwann gemerkt hast, eine rein wissenschaftliche Abbildung reicht nicht für dich? Also du musst diesen Schritt für dich gehen, dich zu involvieren.
Also wie gesagt, ich habe hauptsächlich rein wissenschaftlich dargestellt. Und
jetzt in der Arbeit ja, aber...
Und in der Arbeit, genau. Und nur in meinem privaten Bereich habe ich mich ehrenamtlich engagiert.
Kannst du das so klar trennen für dich?
Ich denke schon, ja. Also ich natürlich erwächst nach meinem Empfinden aus der engagierten Religionswissenschaft schon das Bedürfnis oder die Pflicht vielmehr, sich darüber hinaus zu engagieren und Leute an den Erfahrungen teilhaben zu lassen in einer gewissen Form. Aber wenn ich jetzt, wie es eben in dem Fall in mehreren Fällen gewesen ist, von Eltern, deren Kinder ich interviewen durfte, konnte, angesprochen werde, angerufen werde und sie meine dringende Hilfe und Unterstützung brauche, dann gehe ich dort nicht als Wissenschaftlerin hin, sondern dann gehe ich als Nina Käsehage, als Privatperson dorthin.
Das heißt, der Verlauf, um das klar zu kriegen, kann so sein, wie du bist deiner Familie, interviewst einen Jungen oder ein junges Mädchen und dann rufen irgendwann, die vielleicht dazu überlegt, zum Islam überzutreten, zu konvertieren und dann ruft dich irgendwann, nachdem du das Interview für die wissenschaftliche Arbeit geführt hast, die Familie an und sagt, hey, meine Tochter überlegt, nach Syrien auszuwandern.
Genau, nur mit dem Hinweis noch, dass die jungen Leute ja bereits entweder Muslime waren und nur zur salafistischen Auslegung gefunden haben oder bereits zuvor auch konvertiert waren. Also sie waren schon quasi in der Struktur, aber hatten noch keine Pläne, ins Ausland zu gehen. Und als ich das konkretisierte und die Eltern das irgendwie mitbekommen haben, haben sie sich an mich gewendet. Leider nicht an die Polizei, was eigentlich viel sinnvoller gewesen wäre.
Warum sagst du in dem Moment nicht sowas wie, also klar, du bist Bezugsperson, weil du da als Wissenschaftlerin warst, du wirst auch viel Zeit mit denen verbracht haben, um Vertrauen aufzubauen. Dadurch signalisiert man ja auf einer zwischenmenschlichen Beziehung auch, ich bin für euch da, egal ob das die wissenschaftliche Rolle ist oder nicht. Trotzdem hättest du ja eine Entscheidung treffen können, in dem Moment zu sagen, ich verstehe das, dass das für sie ein Problem ist. Ich sorge dafür, dass die Hilfsstrukturen, die wir in Deutschland ja nun mal auch haben, dann auch greifen.
Das ist richtig. Und das habe ich auch jedes Mal versucht in allen 38 Fällen. Nur es war eben so, dass das vielfach Eltern waren, die aus einem anderen Land in dieses hier eingereist waren.
Also das war auch illegal.
Nein, das ist nicht der Punkt, sondern die einfach...
Die haben kein Vertrauen zu den Strukturen, so.
Exakt, also die ein anderes Polizeigebaren kannten, Verhalten kannten.
Ja.
Und ich habe dann vielfach gesagt, ja, aber schauen Sie mal, ich arbeite ja auch viel in Schulungen mit der Polizei zusammen. Und ich kann also jetzt natürlich nicht hier für jeden deutschen Polizisten meine Hand ins Feuer legen, aber ich möchte schon sagen, dass ich den Eindruck gewinnen kann, den persönlichen Eindruck gewinnen konnte, dass man sich engagiert und dass man schon versucht, ihnen auch eben zu helfen. Also bitte wenden Sie sich doch an diese Herrschaften, denn eigentlich, ich möchte nicht sagen, ich bin nicht für Sie da, ich bin immer für Sie da, aber bei so etwas Dramatischem wäre es doch besser, diese professionell ausgebildeten Herrschaften anzusprechen. Und dann haben sie gesagt, nein, dann machen wir es nicht, dann versuchen wir es eben alleine und haben mich auch darum gebeten, mich nicht selber an die Polizei zu wenden. Und dann dachte ich, okay, also diese jungen Leute haben mir jetzt ihr Herz ausgeschüttet, haben mir auch Möglichkeiten an die Hand gegeben, denn das darf man ja nicht vergessen. Sie erzählen von ihren Motivlagen für die salafistische Szene, also weiß ich in diesen spezifischen Fällen, warum sie vielleicht ein Interesse entwickeln könnten.
Das heißt, du hast die Möglichkeit, sie zu erreichen, weil sie sich dir geöffnet haben. Du hast einen Handlungsspielraum, den du bei anderen nicht gesehen hättest.
Genau. Also ich kann jetzt nicht, und das ist auch manchmal dann in der Kritik ein bisschen sehr oberflächlich vielleicht gewesen. Also ich bin niemand, der gesagt hat oder jemals von sich behaupten würde, ich gehe auf die Straße, sie zeigen mir einen Dschihadisten, der jetzt ausreisen will und in 5 Minuten kann ich ihn deradikalisieren. Ich deradikalisiere nicht, denn ich ging nur hin und habe versucht zu helfen. Denn die Leute sind nach wie vor ja in der Szene. Sie sind nicht aus der Szene rausgegangen.
Aber du hast es bei vielen geschafft, dass sie dann sozusagen nicht ausgewandert sind, sondern in Deutschland geblieben sind.
Ja, aber ich konnte das in diesem Fall nur oder kann jetzt vielleicht noch hilfreich sein für manche Menschen, weil ich sie längere Zeit kenne und weiß, was sie antreibt. Und in diesem Moment denke ich, als Privatperson bin ich ein Mensch, jeder muss es für sich selber entscheiden, der nicht Nein sagen kann, wenn jemand meine Hilfe braucht. Ich finde persönlich, das gehört sich nicht. Ich spreche nicht mit jemandem, der mir all seine schlimmen Dinge erzählt und dann braucht er meine Hilfe oder sie braucht meine Hilfe und dann sage ich, also nein, jetzt muss ich mich wieder zurückziehen auf meinen Wissenschaftsstatus.
Hättest du das Gefühl, es wäre ein Ausnutzen gewesen?
Ja, ich finde ehrlich gesagt auch, dass sich das nicht gehört. Wir haben eine menschliche Pflicht. Ich persönlich denke, wir sollten versuchen, wie auch immer man das jetzt definieren möchte, ein guter Mensch zu sein. Und ich bin ein guter Mensch, wenn ich mich um meine Mitmenschen sorge. Und das geht so verloren. Ich mag vielleicht auch irgendwie antiquiert sein, aber wir kümmern uns nicht mehr um die Nachbarn. Uns interessiert es nicht mehr, ob jemand gestorben ist. Ihre Tochter will ausreisen. Ja, was interessiert mich das? Nein, das gehört sich nicht. Also wenn mir das jemand sagt und ich habe die Chance, etwas zu tun, dann mache ich es. Und wenn ich nicht die Chance habe, dann verweise ich eben auf Ansprechpartner, was ich in mehr als diesen 38 Fällen auch getan habe.
Aber wie viele Fälle davon hast du das Gefühl, da war das Ernste? Also wir reden ja wahrscheinlich über Syrien als Auswanderungsland, oder?
Damals war es hauptsächlich der Irak, aber eben auch Syrien.
Ja, aber von wie vielen würdest du sagen, du hast es in dem Moment geschafft, dass sie nicht gegangen sind und auch nachhaltig, also im Sinne von, es nutzt ja nichts, wenn sie dann trotzdem eine Woche später gehen.
Ja, das ist auch ein trauriges Feld. Also es waren insgesamt 35, bei denen wir es zusammen geschafft haben. Ich möchte auch hier wieder wie immer betonen, dass ich es nicht alleine gemacht habe.
Was heißt denn zusammen?
Mit Absicht auch nicht nur alleine das Gespräch gesucht, sondern mit den Eltern zusammen. Also es gibt ja durchaus manche Menschen, die da professionell diese wirkliche Deradikalisierung betreiben. So bezeichne ich ja nicht meine Hilfsgespräche. Und die sagen, manchmal sind die Eltern Probleme, weil oder stellen ein Problem dar, weil sie eben selber Teil der Radikalisierung des Jugendlichen sind. D'accord. In meinen
Nein,
Fällen,
im Teenie-Alter, in dem Moment, wo ich mich von meinen Eltern distanzieren will, kann das auch ein Weg sein, das deutlich zu machen.
Selbstverständlich. Aber hier in diesen Fällen, wenn ich von meinen Fällen sprechen darf, war es so, dass die Eltern sowieso schon so wenig Kontakt mit den Kindern hatten, weil sie von manchen Verführern, wenn man so will, aus der salafistischen Seite immer weggezogen wurden von ihnen. Und ich wollte, dass die Eltern mit dabei sind, dass ich sie nicht ausschließe und dass sie wieder einen guten Zugang zu den Kindern bekommen. Und so haben wir es zusammen versucht. Wir haben sehr lange mit ihnen gesprochen und es hat Gott sei Dank, muss man sagen, in 35 Fällen geklappt, dass sie weiterhin in der salafistischen Szene sind. Denn es war nicht niemals das Ziel, sie dort rauszubringen. Jeder Mensch muss es für sich selbst entscheiden, wo er ist oder eben auch nicht. Aber sie sind nicht nach Syrien oder in den Irak gegangen.
Aber warum war das für dich eine Grenze? Also warum ist die Grenze zu sagen, sie wollen jetzt ins Ausland gehen und möglicherweise in irgendwelche Camps oder was auch immer? Aber warum ist das schlimmer, als zu sagen, naja, ich lasse sie in irgendeiner Szene drin, die ich vielleicht auch irgendwie als schwierig erachte? Also warum ist das die Grenze?
Ich würde nicht von Grenzen sprechen oder auch nicht von schlimm. Also ich versuche das nicht in der Form zu bewerten, sondern ich...
Das heißt, der entscheidende Faktor ist für dich, da hat dich jemand um Hilfe gebeten und deshalb bist du da.
Genau, Also darum geht es mir. Und für mich ist es einfach so, vielleicht darf ich ein Beispiel nennen.
Ja, klar, umso besser.
Wenn man in der rechtsradikalen Szene ein Mitglied ist, dann kann man sich auch radikalisieren, man macht vielleicht auch etwas Schlimmes und das ist auch alles sehr dramatisch. Aber ich gehe nicht in ein fremdes Land und komme dort im Zweifelsfall ums Leben. Dieser Beschleunigungsfaktor, den ich in der dschihadistischen Szene habe, kann mich und das höchstwahrscheinlich das Leben kosten. Das heißt, ich habe gar keinen Rückwärtsgang, den ich mehr einlegen kann. Das kann ich bei jeder anderen Szene irgendwie realisieren, hier aber nicht. Hier gibt es nur eine Chance. Und wenn es so konkret ist, und das war in diesem Jahr, war das so, dass man dorthin geht, dann ist das eine Reise ins Ungewisse, dann ist das eine Reise ohne Wiederkehr. Und das heißt, dass diese jungen Leute nicht mehr zurückkommen und das wollte ich nicht mit verschulden.
Jetzt gibt es die Kritik an dir, dass Menschen hergehen und sagen, naja, du kannst uns ja viel erzählen. Du hast mit 35 Menschen gesprochen, du sagst, du hast ihnen geholfen auf irgendeine Art und Weise. Wie belegst du das im Zweifelsfall?
Genau, also das gab einen Kritiker, der das angesprochen hat.
Es gibt einen Spiegelartikel, der sagt, sozusagen, du behauptest etwas, was du nicht geleistet hast.
Genau, das wurde dort behauptet, in einer Art Meinungsmache ohne Belege, was ja vielleicht auch nochmal eine interessante Komponente dieses Ganzen ist. Und dort habe ich versucht, beiden Spiegel-Redakteuren sehr, sehr deutlich zu machen, dass ich einerseits wissenschaftlich gearbeitet habe und andererseits eben als Privatperson, wenn Hilfe gebraucht wurde, dort als Privatperson ehrenamtlich hingegangen bin und versucht habe zu helfen.
Jetzt könntest du ja eine Familie bitten, zu der du einen ganz guten Draht hast, deine Geschichte einmal zu bestätigen und zu sagen, komm, bei den 35 ist eine dabei, die wird das machen. Ich verstehe, dass viele das nicht wollen. Eine wird dabei sein, die es macht.
Also ich lehne das ab, das zu tun, aus folgendem Grund. Ich denke, als Qualitätsjournalisten sollte man alleine schon aufgrund des eigenen Pressekodex wissen, dass man Respondenten, also sprich, ich glaube im Journalistischen heißt es Informantenschutz gewährt. Für die Wissenschaft ist das auch ein absolutes Gut. Alle Wissenschaftler, die ich kenne, haben sich in dieser Hinsicht...
Ja, die würden ja freiwillig gehen. Du würdest die fragen und eine würde sagen, ja, ich verstehe deine persönliche Situation. Es geht ja um deine Glaubwürdigkeit, die damit wieder ein Stück gewinnt.
Ja, alle Wissenschaftler haben sich in dieser Hinsicht mit mir deutschlandweit solidarisiert, weil wir es nicht zulassen können, dass wir als unabhängig agierende Wissenschaftler von einem investigativen Magazin, einer Gazette dazu genötigt werden sollen, unsere Grundsätze aufzugeben. Das heißt, wissenschaftsethisch ist das nicht denkbar.
Aber geht das für dich? Also ich denke jetzt gerade wirklich auch auf einer menschlichen Ebene jetzt mal insgesamt an Belastung. Also du hast solche Erfahrungen, wie vielleicht damals was mit Gewalt zu tun hat. Dann widmest du dich im Thema, was vorsichtig ausgedrückt emotional nicht ganz unanstrengend ist. So, man merkt dir ja auch an, es gibt ja durchaus auch ein Bemühen darum, ein Stück Kontrolle zu bewahren. Ne? Also auch, ne, du legst die Wissenschaft mag das prägen, aber es ist ja auch, du versuchst die Worte ja sauber auf die Waage zu legen, damit das sehr differenziert ausgedrückt ist. Also es ist ja auch ein gewisses Bemühen darum da, durchaus Kontrolle zu haben. Aber irgendwo muss es doch mal den Faktor geben, dass du einen Ausgleich für dich hast oder mit den Dingen auch klarkommst. Irgendwo gibt es auch nochmal ein Privatleben oder auch mal das Gefühl, wow, da bin ich schlichtweg mit überfordert. Also ich muss mit den Medien klarkommen, ich will den Menschen helfen, merke vielleicht auch, dass ich da an Grenzen stoße. Also wie gehst du damit um? Also lange Rede, kurzer Sinn, es ist recht viel emotional, das wollte ich damit gesagt haben.
Ja, natürlich ist das emotional sehr anspruchsvoll gewesen und ich bin ja hier nicht als Privatperson, sondern ich bin hier als Wissenschaftlerin.
Aber man ist immer doch auch Privatperson, weißt du, was ich meine? Ich sitze doch nicht nur als Journalist in dem Moment hier, sondern auch als Person, die vielleicht ein echtes Interesse hat. Genauso sitzt du als Wissenschaftler da, weil dich das Thema selbst auch interessiert. Das ist doch eine Grenze, die ich systematisch bei einer Publikation, finde ich die total sinnvoll und nachvollziehbar. Aber als für mich selbst ist das doch eine Grenze, die schwierig einzuhalten ist.
Ich habe das durchaus nicht in den Kleidern gelassen, was mir passiert ist. Und ich glaube, jeder, der mich kennt, merkt sehr deutlich, dass ich mich in den vergangenen 6 Jahren in gewisser Weise schon stark verändert habe, weil die Dinge natürlich Emotionen treffen, weil gewisse Reaktionen, journalistisches Nichtverhalten, wenn man es so nennen möchte, und dergleichen mehr, auch im akademischen Kontext Dinge passiert sind, von denen man denken würde, dass sie nicht sich ereignen sollten. Am Ende des Tages zeigt mir das Folgendes, dass wir im Grundsatz natürlich fehlbare Menschen sind. Und ich glaube, wenn man weiterhin versucht, geradeaus zu gehen, offen zu bleiben, transparent zu bleiben, sich selber treu zu bleiben, und das ist für mich das Wichtigste, dann übersteht man all diese Querelen und all das, was letztlich auf einen einprasseln mag, weswegen auch immer es, aus welcher Intention heraus so etwas passiert. Von wissenschaftlicher Seite wird sehr, sehr deutlich gemacht, dass man auf gar keinen Fall Emotionen zeigen darf. Von anderer Seite soll man Emotionen zeigen. Also man versucht gerade quasi einen Spagat.
Du kannst so deinen eigenen Weg letztendlich irgendwie finden.
Zu vollziehen, ja. Natürlich mit den Jahren wählt man die Worte ein bisschen mit Bedacht aufgrund der Tatsache, dass man dazu genötigt wird, das zu tun, weil mit Absicht vielleicht sonst Dinge im falschen Licht präsentiert werden. Die Eltern selber haben mich angerufen, haben unter Tränen darum gebeten, dass ich sie nicht verrate, laut ihrem Wortlaut, was für mich indiskutabel war. Also sollen die Leute über mich reden, was sie wollen. Ich habe mein Wort gegeben und ich werde es nicht brechen. Ich bin Wissenschaftlerin. Und eine Hilfsbereitschaft für andere versuchen, in ein negatives Licht zu ziehen. Also ich glaube, das sagt mehr über die Leute aus, die das tun, als über die, die sie versuchen, damit anzugreifen.
Nina Käsehage hat sich lange mit der Salafisten-Szene beschäftigt, unter anderem auch in Deutschland. Die Dissertation, wer es nachlesen mag, die gegenwärtige salafistische Szene in Deutschland, sind ein paar Seiten, lohnt sich aber. Heute Abend zu Gast Deutschlandfunk Nova. Schön, dass du da warst. Vielen Dank dafür.
Dankeschön fürs Interesse.
Das Ganze könnt ihr nachhören bei uns auf der Homepage deutschlandfunknova.de oder natürlich auch im Podcast, wo ihr euch die Podcasts runterladet. Sven Preger, macht's gut. Schöne Woche. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Talk.
Jeden Mittwoch um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.